Ja, willkommen. Schön, dass trotz der Eiseskälte einige Gesichter hier erschienen sind. Ich will gar nicht viele Worte verlieren. Also willkommen zum heutigen Vortrag Das Proletariat als Prozess und grüße natürlich recht herzlich auch Christopher Zwie, Teil des Autorenkollektivs Biene Baumeister, Zwienigator und unter anderem Herausgeber der zwei Bände zur situationistischen Revolutionstheorie, erschienen bei Theorie.org. Es sei noch kurz darauf hingewiesen, wer eine Toilette sucht, sie befindet sich gleich den Gang durch. Und genau, dann eigentlich nur noch, morgen wird das Ganze noch vertieft, einige werden das vielleicht gelesen haben. Da wird recht herzlich ab 10.30 Uhr hier zum gemeinsamen Frühstück eingeladen und um 11 Uhr soll das Ganze dann noch kostenfrei in einem, naja, geplant sind ungefähr 3 Stunden in einem kleinen Seminar alles vertieft werden. Dazu wird es voraussichtlich nochmal einen Reader geben, klein. Genau, Plan ist jetzt noch, dass der Vortrag hoffentlich 1,5 Stunden ungefähr umfassen wird. Danach eine kleine Pause und danach wird nochmal eingestiegen in eine Diskussion, wenn die besteht. Und grundsätzlich gilt auch, dass man danach jetzt nicht gleich überall verschwinden muss. Also wir haben den Raum hier noch längere Zeit und danach ist auf jeden Fall auch noch ferne Diskussion, Raum für Gespräch. Und ansonsten überreiche ich jetzt das Wort an Christoph.
Vielen Dank für die Einladung, für das Interesse. Ich hoffe, dass ich gut zu verstehen bin. Soweit ist es hier sehr angenehm zu sprechen. In so einer Runde, wo ich hoffe, dass auch eine Arbeit an einer ganz ramponierten, aber auch einer sehr berühmten, altehrwürdigen Kategorie zusammen begonnen werden kann. Auch morgen bei diesem Kurs hoffe ich, einige hier treffen zu können, von denen, die sich dafür heute Abend interessieren. Die Kategorie des Proletariats. Das Proletariat wird gleich in der Ankündigung meiner Darstellung als ein Prozess gefasst. Und dieses Revisited, das Proletariat als Prozess Revisited, erklärt sich so, dass ich die Gelegenheit hatte, vor ungefähr 12 Jahren in Frankfurt am Main schon mal einen solchen Vortrag zu wagen. Das Proletariat als Prozess der Negation hieß das. Und so soll es auch weiter eingeführt werden, diese Kategorie als ein Prozess der Negation. Und ich möchte versuchen darzustellen, wie sich diese Kategorie in 12 Jahren Abstand mir heute darstellt. Zunächst müsste ich aber begründen, warum ich so kategorial und begrifflich auf diese Größe, das Proletariat, eingehen möchte und nicht etwa soziologisch und phänomenologisch. Ich will also vermeiden, und aber auch natürlich wäre ich dem nicht gewachsen, jetzt einen Überblick zu geben von Theoretikern, vor allem des akademischen Marxismus und der akademischen Linken, die sich mit dem Proletariat beschäftigt haben, beschäftigen, oder auch nicht akademische Theoretiker wie Karl-Heinz Roth mit seinem ziemlich 1992 war das einschlagenden Thema Die Wiederkehr der Proletarität. Das war ein legendäres Buch und eine Art Streitschrift auch mit einer großen Debatte. Ein sehr lesenswertes Buch, das auf einer eher phänomenologisch-soziologischen Ebene, aber durchaus mit revolutionärer Intention versucht, diese Kategorie wieder scharf zu machen. In der Linken, die eigentlich ihren Abschied vom Proletariat damals 1992 so ziemlich endgültig in den deutschen Zuständen in Westdeutschland, war es damals noch, genommen hatte. Und ich könnte auch, müsste dann auch eingehen auf, dann war es 10 Jahre vielleicht später oder 8 Jahre später, Ben Dietrich, ein Buch, wo das die Klassenanalyse, die Arbeiterklasse, die Frage der sogenannten Rassen und die Frage der Gender wurde es damals noch nicht genannt, der Geschlechter, also Feminismus und Frage der Klassenkämpfe und der Arbeiterklasse in so einer Überdeterminierung strukturalistisch versucht hat zu bestimmen. Auch ein sehr lesenswertes Buch von Ben Dietrich. Ich weiß den Titel jetzt nicht mehr genau, also eine strukturale Klassenanalyse. Dann gab es später diesen Theoretiker wie Kohlmorgen, der werden vielleicht einige, die sich mit Feminismus beschäftigen und beschäftigt haben, kennen, der die Kategorie der Klasse und die Frage von Gender-Theorie versucht zu vermitteln, auch sehr gesättigt soziologisch und empirisch. Oder man hat die Studien von Robert Castell, die sicher die meisten kennen, die dem Proletariatsbegriff näher getreten sind. Das alles muss hier beiseite geschoben werden, sondern es soll lediglich versucht werden, kann lediglich versucht werden, eine ganz, ganz möglichst einfache Skizze der Kategorie Proletariat in dieser, wie Marx mal über den Arbeitsbegriff sagt, in ihren einfachsten Momenten dargestellt zu zeichnen. Und da das aber auch schon überladen zu werden droht, will ich das also sozusagen wagen, das sogar vielleicht zu versimpeln, nur um diese Kategorie als etwas, was tragfähig ist, gegenüber einem Unbegriff, wie ich denke, wie ich es erlebe, der gegenüber der Frage der Proletarität meistens aufgebaut wird, nämlich den der Linken. Bisher konnte mir noch kein Mensch, die oder der mir sich als Linke bezeichnet hat, erklären, was das eigentlich sein soll, außer so vage, diffuse Formeln wie eben für die Gleichheit der Menschen und gegen Ungerechtigkeit, gegen soziale Ungerechtigkeit und auch irgendwie gegen Ausbeutung. Und da wird dann sozusagen die Frage der ganzen marxischen Kritik der politischen Ökonomie so irgendwie mit so eingetopft, so wie so ein Eintopf, so eine Volksküchensuppe der Linken. Das gehört dann auch dazu, aber daneben sind dann auch andere Größen wie eben auch Gender-Theorie mindestens genauso wichtig. Also das ist eher eine Mystifikation, denke ich. Die Linke jetzt gegen einen Bezug auf die Frage der Klassenanalyse und gegen die Frage der Proletarität zu setzen. Auch einfach schon dadurch, dass wer sich als Linke bezeichnet, meistens dadurch schon abstrahiert oder sich distanziert, einfach durch den Sprachgestus, durch den Sprechakt könnte man sagen, ihre Sprecherposition schon so wegrückt von der eigenen Klassenbestimmung. Man ist also erstmal sozusagen überzeugt von irgendetwas wie Gleichheit und soziale Gerechtigkeit und überhaupt eine bessere Welt und unsere Utopie, so ganz diffus, und fängt nicht damit an, ganz hart sich selbst ins Gesicht zu sehen, der, wie Marx das nennt, Lebenssituation, nämlich in der Regel lohnabhängig, sprich proletarisiert zu sein. Und was das nun bedeutet, proletarisiert zu sein, da beginnt schon gleich die Frage, wie kann das auf den Begriff gebracht werden und was ist überhaupt der Unterschied von Kategorie und Begriff. Ich habe auch damals schon damit zu begonnen versucht, mich dem zu nähern, das Proletariat als einen Prozess, dass ich die Frage der kategorialen, der begrifflichen Annäherung unter Berufung auf zwei theoretische Positionen, die bekannt geworden sind, weil sie sehr auf das Proletariat als revolutionäre Kategorie gesetzt haben und sich geäußert hatten dazu, zu dieser Frage, sich kategorial anzunähern und nicht etwa soziologisch, empirisch, phänomenologisch in erster Linie. Und diese Leute, die sich auf Marx bezogen haben, waren etwa Georg Lukács, der schrieb Anfang der 60er Jahre, man muss sich wie im Märchen durch den dicken Reisbrei fressen bei der theoretischen Arbeit. Ich glaube nun, dass das nicht mein individueller Fehler ist, sondern an der Periode liegt, in der wir leben. Nämlich die Wichtigkeit der Kategorienprobleme anzugehen. Er schrieb damals, wenn ich heute um 30 Jahre jünger und ein einflussreicher Universitätsprofessor wäre, so würde ich versuchen, zumindest ein Dutzend begabter junger Leute für Kategorienmonographien zu mobilisieren. So muss ich den Teil, der auf mich fällt, allein in einer langwierigen und wenig genussreichen Weise machen. Aber die Arbeit muss getan werden, denn unsere Forschungen, und das war Anfang der 60er Jahre im sogenannten realsozialistischen Bereich, unsere Forschungen sind seit 40 Jahren stehen geblieben und erstarrt. Und was im Westen geschieht, ist in der Hinsicht die reine Hochstapelei. Man könnte sagen, dass Subjektivität und Objektivität, Erscheinung und Wesen und so weiter systematisch durcheinandergeworfen werden. Hier eine Ordnung zu schaffen, ist beinahe die Reinigung eines Augiasstalls. Das ist natürlich weder erfreulich noch vergnüglich, weder für den Autor und noch weniger für den Leser. Und ungefähr zeitgleich, ein paar Jahre später, schrieb die im Westen eine neokommunistische Gruppierung, die Situationistische Internationale, die auch eine bestimmte Rolle bei der Vorbereitung, der theoretischen Vorbereitung oder auch praktisch des Aufstands von 1968 in Mai in Frankreich, die Fabrikbesetzungswelle gespielt hat dann, die schrieb sehr bissig in Bezug auf bestimmte Theoretiker, die den Proletariatsbegriff abtun wollten. Es gibt doch gar kein Proletariat mehr, den Leuten geht es doch so gut, die haben doch alle Auto und Waschmaschine und Kühlschrank und so weiter. Diese Argumentation Anfang der 60er, da schrieben sie, wenn die von Entfremdung und von Kommunismus sprechen, von Sozialismus, all diesen Leuten, die nicht mehr von Entfremdung hören wollen oder von revolutionärem Proletariat hören wollen, dann sind sie die Wortschatzkiller und all diesen Wortschatzkillern mangelt es an Dialektik. Da diese selbst die Diener des Kulturspektakels der Macht sind, die brennendsten Ausdrücke des modernen kritischen Denkens schnell anwenden und zu ihrem Nutzen gebrauchen will, diese Macht, werden sie nie annehmen wollen, dass die wichtigsten und echtesten Begriffe der Epoche gerade daran gemessen werden, dass die größte Konfusion und der schlimmste Widersinn mit ihnen durchgeführt werden, so zum Beispiel mit den Worten Entfremdung, Dialektik oder Kommunismus. Die lebenswichtigen Begriffe werden gleichzeitig mit dem wahrsten und dem trügerischsten Sinn und mit einer Vielzahl von Zwischenstufen der Konfusion gebraucht, da der Kampf der kritischen Wirklichkeit mit dem apologetischen Spektakel zu einem Kampf um Worte führt, der mit umso größerer Heftigkeit ausgefochten wird, je wichtiger diese Worte sind. Nicht durch autoritäre Säuberung, sondern durch den kohärenten Gebrauch in der Theorie und im praktischen Leben haben wir die Wahrheit eines Begriffs an den Tag gebracht. So klopfen sich ein wenig kraftmeierisch, theoretisch die Situationisten an die Brust. Wir können heute zum Beispiel, wenn wir einen Blick in das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus werfen, zum Unterschied von Kategorie und Begriff bei Wolfgang Fritz Haug finden. Ein Zitat nur kurz, dass auch das Kapital selbst, dessen abstraktes Gegenbild sein Begriff ist, wie Marx im Grundrisse schreibt, eine kategorial existierende Wertform ist oder darstellt. Und das zeigt, nur als Beispiel von Haug herausgegriffen, das Kapital selbst mit seinem abstrakten Gegenbild als Begriff gefasst, dass ein wissenschaftlicher Begriff im marxischen Sinne diese Verkehrungen und damit den wirklichen Zusammenhang, und zwar den wirklichen Zusammenhang des Begriffs zur Kategorie, kritisch durchdringen sollte. Ökonomische Kategorien und die theoretischen Begriffe ihrer Kritik gehören demnach auf unterschiedliche Ebenen. Die eine Ebene ist, wie ich meine, das ist auch von Marx, diese Formel, es geht ja nicht daraus hervor bei Haug, dass die eine Ebene ist das Realsystem politische Ökonomie als ein Ganzes ökonomischer Kategorien. Na, Realsystem, das klingt nicht so nach Marx, aber es ist jedenfalls eine seiende Größe, eine Kategorie ist etwas, was im gesellschaftlichen Sein vorfindlich ist und das immer unlösbar von anderen Kategorien, in einer Reflexion mit anderen Kategorien sich befindet und bewegt. Und diese Kategorie hat nun eine begriffliche Darstellung im Bewusstsein gefunden, zwangsläufig, weil die Menschen ja mit diesen Kategorien, in denen sie selbst, wie zum Beispiel das Kapital, leben, befangen sind, fertig werden müssen, auch eine Reflexion, eine bestimmte Ausdrucksform in ihren Kopf bilden müssen, um damit umzugehen, um praktisch damit umzugehen. Und das ist das Problem der Ideologie, die dann gerne Kategorien einfach ablöst und mit Begriffen also gleichsetzt, quasi verwechselt, indem sie die Kategorien praktisch nur als Denkkategorien behandelt oder andersrum, dass sie die Kategorien gleich als Kategorien von Ewigkeit her, sozusagen Naturkategorien, Naturformen behandelt, etwa das Kapital oder der Wert, und gar nicht mehr bedenkt oder kritisch reflektiert, wie gebrochen, wie verzerrt, wie vermittelt diese Formen, diese, wie Marx es nennt, Kategorien als Daseinsformen und Existenzbestimmungen, jetzt Ausdruck in den Köpfen der Menschen in einer ganz bestimmten Gesellschaft finden. Und so auch bei dem Klassenbegriff. Marx hat selbst eine ganz kluge Zwischenstellung eingenommen in dieser Frage, ob Kategorien einfach direkt als, ja, als Realia, als direkte Seinskategorien nur genommen werden oder umgekehrt, ob Kategorien wie Klasse etwa nur als Denkkategorien aufgefasst werden, die keine wirklichen Referenten im gesellschaftlichen Sein oder auch in der Natur hätten. Das geht auch bis dahin, dass die Frage der Dialektik der Natur dann irgendwann ins Blickfeld und ins Kreuzfeuer kommt, des Streites, ob es denn so etwas wie Dialektik in der Natur überhaupt geben kann oder ob Dialektik nicht per se immer nur eine reine Denkbewegung oder Bestimmung ist. Und im Grunde handelt es sich um diesen alten Streit zwischen dem, also dem, das, was man in der scholastischen, mittelalterlichen Philosophie den Universalienstreit nannte, Universalia als das Wort für Kategorien. Die wurden entweder als direkt, Universalia sunt realia, als direkt selber schon Seinskategorien aufgefasst oder eben seitenverkehrt als nur Zeichen, Universalia sunt nomina, also bloß Namen. Und diesen Weg, den geht Marx nicht, entweder in die eine oder die andere Richtung zu rutschen, sondern er macht eine Gratwanderung und das macht er auch mit dem Klassenbegriff. Jetzt könnte man schon mal gucken, wie Marx, und Marx möchte ich jetzt nicht deswegen ständig hier anrufen, weil es einfach ein dogmatischer Gebrauch sein soll, sondern weil Marx wie kein anderer sich auf den Begriff der Klasse, den er von der bürgerlichen Geschichtsschreibung und auch aus der bürgerlichen Ökonomie klassischen übernommen hat, kapriziert hat, um nun zu zeigen, wie die Klasse eben etwas nicht von Ewigkeit her Bestehendes oder nur im Hier und Jetzt zu untersuchendes ist, sondern tatsächlich eine historische Kategorie im gesellschaftlichen Sein ist, die eine ganz bestimmte Geschichte hat und die auch nicht immer existiert hat und die auch nicht immer existieren muss. Nun wird oft sehr beklagt, dass Marx, nachdem er die drei Bände des Kapital, der Kritik der politischen Ökonomie, so weit geschrieben hatte, dass er auch die Gestaltungen des Gesamtreproduktionsprozesses des Kapitals, nämlich Grundrente, zinstragendes Kapital und insbesondere nochmal Lohnarbeit, als so eine Trinität von Fetischformen dargestellt hat, also von verzerrten, auf dem Kopf stehenden Erscheinungsformen, da hat er dann angefangen, das Kapitel Die Klassen zu schreiben. Und dieses Kapitel bricht dann mitten im Satz ab. Das sind keine anderthalb Seiten. Und ein weiterer von Marx her an die Klassenfrage herangehender Theoretiker, in dem Fall möchte ich Ihnen sehr empfehlen, um den marxischen Klassenbegriff und Proletariatsbegriff dann insbesondere zu studieren und sich überhaupt erstmal anzueignen, nämlich Michael Mauke in den 60er Jahren hat das so kommentiert. Dieses Abbrechen mitten im Satz, könnte man fast sagen, von Kapitalband 3, wo es auf die Klassen losgeht. Ich kriege das Zitat natürlich wie immer, wenn man ein Zitat sucht, findet man es nicht. Da mache ich es aus dem Kopf. Also der Michael Mauke versucht zu zeigen in seinem Büchlein Die Klassentheorie bei Marx und Engels, dass die Frage der Klassentrennung der bürgerlichen Gesellschaft in dieser Grundrisseform von Kapital, alle drei Bände, durchaus schon in seiner historischen Genese, in seinem historischen Verlauf, in seiner historischen Grundbewegungsform in Kapital 1 hauptsächlich aufgezeigt worden ist. Und dass Marx gar nicht vorgehabt hat, jetzt sozusagen eine Klassentheorie an das Kapitalband 3 anzuknüpfen. Also sozusagen ein Buch, einen weiteren Band über die Klassen zu schreiben, sondern dass das für ihn, für Marx schon im Wesentlichen erledigt gewesen sei, was nicht heißt, dass er das Buch über die Lohnarbeit geplant hatte und schon gesehen hat, dass er das nicht mehr schafft. Und dass er dann Teile des Buches über die Lohnarbeit eingezogen hat. Aber die Bewegungsformen, in denen sich das Proletariat als Klasse herausgebildet hat und auch eben weiterentwickelt in eine Richtung, wie Marx meint, einer Selbstaufhebung hin, schon in der kapitalistischen Produktionsweise, das sei also im Wesentlichen schon abgedeckt durch die ersten zwei Bände des Kapitals. Und nun müssen wir schauen, wie wir selbst mit Hilfe dieser sehr gründlichen marxischen Erarbeitung der Kategorien, weil Marx es, wie gesagt, am radikalsten, am anspruchsvollsten getrieben hat, klassisch auch, sicherlich haben danach auch andere sich einen Kopf darum gemacht und haben das vor allem empirisch, soziologisch versucht zu aufzuweisen, was mit den Klassen passiert, aber Marx hat es eben kategorial in seinen einfachsten Momenten am gründlichsten gemacht und gleichzeitig auch historisch, empirisch versucht, die Genese der Klassen zu zeigen. Jetzt kann ich gleich auch einen gewissen Vorgriff machen, nämlich dass von Marx auch die historische Dimension oft nicht so wahrgenommen wird, die er einzieht, sondern dass eher sozusagen nur strukturalistisch, sondern Momentaufnahme sozusagen synchronistisch betrachtet wird, die Klassenanalyse von ihm. Und Marx hat aber bis zu seinem Tod, kann man fast sagen, bis Anfang der 80er Jahre, sehr sorgfältig untersucht, was die Ethnologen, so nannte man es damals, und die Urgeschichtsforscher, die Historiker, über die Entstehung von Klassengesellschaft, über die Auflösung der nicht klassenmäßigen Gesellschaften, wie soll man das jetzt zusammenfassen, ja, sagen wir einfach der Urgesellschaft herausbekommen haben, und hat diese Anfänge der Ethnologie sehr aufmerksam und kritisch verfolgt und dabei herausgehoben, nämlich in seinen ethnologischen Exzerptheften, dass gerade die Genese der Klasse, der Klassengesellschaft in diesen urtümlichen Gesellschaftsformen aufs Engste verbunden gewesen sein muss mit der Genese des Patriarchats und mit der Herausbildung des Staates. Und er hat es etwas anders als das bekanntere Buch, was Engels dann da aus diesen Manuskripten, nach Marxens Tod fabriziert hat, dieses Buch vom Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, hat Marx das etwas anders, viel energischer auf diese Zusammengehörigkeit, nicht eine historische, welthistorische Niederlage des weiblichen Geschlechts, wie das der Engels nannte, sondern ein Zusammengehen der Entstehung, des Kampfes, sich herausbildenden Patriarchats mit seinen Aneignungsbemächtigungen und gleichzeitig auch den Herrschafts- und Machtinstrumenten, die dann zur Herausbildung eines Staates führten, und dem Kampf dagegen von Seiten der Frauen, der Kinder, derer, die dem Pater Familias, so nannte es dieses römische Recht, was aber auch schon den Gesellschaften des Mittelmeerraums vorher und in Kleinasien vorher auch schon feststellbar war, dass es eine Macht- und Eigentumsform ist, die sich da herausbildet, wo dem Mann, dem Sitzenden, die Frauen, die Kinder, das Gesinde, das Vieh, alles zu Eigentum gehört, praktisch als Produktionsmittel, und er darüber verfügen kann. Auch Hegel hat es noch in seiner Grundlinie der Philosophie des Rechts sozusagen klassisch dargestellt, die Familie, wo der Vater die Söhne verkaufen kann, wo als ihn praktisch diese ganzen Untergebenen zu Eigentum gehören. Das ist eine sehr primitive, sklavenhafte Form der Herausbildung von Klassengesellschaft, und das ist für Marx bereits die Wurzel der Herausbildung einer Klassengesellschaft, wie sie dann in unablässigen Kämpfen auch gegen diese Entwicklung um Aneignung, Eigentumsformen zur Entwicklung der modernen Klassen im eigentlichen Sinne führt. Und diese modernen Klassen im eigentlichen Sinne, die sich erst mit einer ungeheuren Vergesellschaftung der Arbeit herausbilden, im Laufe der europäischen vor allem Geschichte, oder nur in der europäischen Geschichte gewinnt das eine solche Dynamik, dass zwei Klassen entstehen, die quasi nur um die Arbeit als gesellschaftliche Arbeit sich drehen, um eine Form der Arbeit, in der der Aspekt der abstrakten Arbeit, der jeder Arbeit, wie Marx zeigt, innewohnt, neben dem Aspekt der konkreten Arbeit. Das sind bestimmte Sichtweisen, bestimmte Dimensionen, die alle Arbeit, so Marx ausdrücklich, aufweist, nicht nur die kapitalistische oder die wertförmige oder warenproduzierende Arbeit, hat dieses Moment der abstrakten Arbeit. Nur wird diese abstrakte Arbeit, nämlich allgemein menschliche Verausgaben von Nerv, Muskel, Hirn, auch physiologisch schlechthin zu sein, die wird zum übergreifenden Moment in der Entwicklung der bürgerlichen Klassengesellschaft. Und das hängt aufs Engste unlösbar zusammen mit der Bemächtigung eben auch der Eigentumsformen durch die sich herausbildende Bourgeoisie, also durch die bürgerliche Klasse in ihrer Genese, die sich eben der kleinen Produktionsmittel, der kleinen Produzenten und des Gemeineigentums vor allem, der quasi kommuneförmigen, des Gemeineigentums, der kommuneförmigen Eigentumsproduktionsweisen bemächtigt und diese umwälzt und durch eine rein auf abstrakter Arbeit beruhende, also zum Zwecke der abstrakten Arbeit betriebene, gesamtgesellschaftliche, tendenziell industriell gesamtgesellschaftliche Arbeitsform hervorbringt. Das ist ein Prozess, der identisch ist mit der Proletarisierung der Masse der Bevölkerung und der zu einer modernen Klassengesellschaft führt, wo nicht ein buntscheckiger Flickerlteppich von Ständen und von verschiedenen, auch klassenmäßig analysierbaren, aber nicht im modernen Sinn der Hauptklassen der Gesellschaft auseinanderdifferenzierten Gemengelage führt, nämlich als eine Lagerbildung letzten Endes, die in der modernen Gesellschaft die Klassen selbst, die beiden Hauptklassen der Gesellschaft, einschließlich der dritten Klasse, der Grundrente, Großgrundbesitzer, die zu Rentner Grundrente aneignen werden, also diese dritte Klasse gehört eigentlich auch immer dazu, die verschmilzt dann mit der Bourgeoisie im reinen kapitalistischen Sinne. Und diese Lagerbildung, die hat Marx vor allem im Auge, ist selbst schon ein schließlicher Auflösungsprozess der modernen Klassengesellschaft in sich. Diese Lagerbildung, das betont auch Michael Mauke sehr energisch, ist ein sich schon in der kapitalistischen Gesellschaft als eine Auflösung dieser Klassenformationen zu vollziehen beginnt und die große Probleme für die Klassenanalyse dann auch aufgibt, denn dann löst sich wieder alles in sehr schwer überschaubare Formationen innerhalb dieser zwei Lager auf. Das aber, so weit können wir es noch nicht gehen. Erstmal sollte der Begriff des Proletariats im Rahmen der Klassenherausbildung in der Geschichte, wie Marx es angeht, kurz gestreift werden, woher das Wort überhaupt kommt. Mit dem lateinischen Wort Proletariat drückt die marxische Theorie gerade alle dem Kapital negativen Momente in einer gesellschaftsklassifikatorischen Kategorie aus, die über den eindimensionalen positiven Gehalt der sogenannten Arbeiterklasse oder wie man sagt der Arbeiter in der politischen Ökonomie entscheidend hinausgeht. Diese wird gerade kritisiert, nicht durch immanente Widerspruchsanalyse aus ihr selber heraus allein, sondern von dem Standpunkt des realen Humanismus, wie Marx es anfangs nennt, den die politische Ökonomie selbst ja gar nicht abdeckt, sondern sie geht ja nur von dem gegebenen Ist-Zustand einer schon fertig vorfindlichen Menschenklasse, eben dieser Arbeiterklasse, aus. Oft verschwimmt das mit dem Begriff des Proletariats, aber das muss man auseinanderhalten. Das ist nicht ein und dasselbe. Das Proletariat ist ganz anders aufgeladen als dieser plane und einfache Begriff der Arbeiterklasse im Rahmen der Klassendualität oder Trinität des modernen Kapitalismus. Das Wort selbst kommt von lateinisch pro, das heißt so viel wie vor oder hervor, vorwärts, und alere, wachsen lassen. Etymologisch sind da die beiden Bedeutungselemente des aus dem Bestehenden, dem positiv gegebenen, überschießenden Neuen abzulesen, das aus dem Alten freigesetzt werden muss. Und in den Formen proles, für lateinisch heißt das, was hervorwächst, das sprießt, auch im Sinne von das Kind, das junge Geschlecht, und proletarius, die Nachkommenschaft betreffend, aus diesen lateinischen Attributen wird das fortgebildet bis zu dieser eher negativen Konnotation in der Bezeichnung Proletarii für im alten Rom die Angehörigen der untersten Gesellschaftsklasse. Und diese unterste Gesellschaftsklasse war dadurch gekennzeichnet, dass sie auch nichts besaß als sich selbst und ihre Kinder. damit ist schon mal etwas in eine Dimension hinein, rein etymologisch, sprachgeschichtlich vom Begriff getrieben, was gar nicht nur mehr ökonomisch zu fassen ist, sondern was in eine Dimension geht, die gerade für diejenigen, die sich auf Marx berufen haben in der Klassenanalyse und in der Frage der Möglichkeit, dass das Proletariat sich selbst aufheben kann, eine ganz andere Dimension, nämlich eine psychomentale oder auch einfach eine familiale Dimension annimmt, nämlich die des Verhältnisses, das wurde jetzt schon berührt von der Genese der Klassen in der Geschichte her, nach den von Marx aufgegriffenen Forschungen, der Genese aus der Auflösung der Urgesellschaft, den Verwandtschaftsformen, nämlich eine familiale und eine ja, verwandtschaftliche Struktur. Diese Dimension ist auch eine, die eine ökonomische darstellt, nämlich die Verfügung, die Modelung der naturhaften Bindung zwischen den Menschen, den familialen Bindungen und auch der inneren Dispositionen von diesen Verwandtschaftsmitgliedern, im Kern natürlich die Blutsverwandtschaft, Vater, Mutter, Kind, also die Geschlechterrollen und die Generationen betrifft. Und eine These wäre jetzt, das ist dann viel später erst vorgenommen worden von marxistischen und kommunistischen Psychoanalytikern, wie vor allem dem Fenichel-Kreis, auch Wilhelm Reich hat sich auf eine krude Weise auf diese Dimension bezogen und das über Engels Ursprungsschrift gemacht, ist dann aber damit in eine Verengung geraten. Aber dieser Ansatz, die familialen und damit auch die psychoanalytischen Möglichkeiten der Analyse eines solchen Klassenverhältnisses zu nutzen und das Patriarchat, die Geschlechterrollen, die Generationenrollen in einer Arbeitsteilung, in einer Ökonomie, in einer politischen Ökonomie letzten Endes, also einer, die letzten Endes auch auf Macht, auf Staatlichkeit, auf Rechtsformen nicht verzichten kann, sondern diese hervorbringt selbst, die damit verbunden ist im Inneren der Menschen, in den Beziehungen der Menschen, in den familialen Bildern und Rollen der Menschen arbeitsteilig eingeflochten ist. Das ist eine Sache, die bereits von dem Programm des historischen Materialismus, wenn man es so nennen kann, in dieser Kritik, die deutsche Ideologie, Kritik an der deutschen Ideologie von Marx, von Engels, von Moses Hess, von Josef Weidemeyer und vielleicht noch anderen verfasst in einer Feuerbach-Aufhebung, in einer Hegel-Aufhebung in der Mitte der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, also sozusagen das Grundprogramm des historischen Materialismus, das ich als historisierend versteht, da ist das auch schon berührt und ist das noch zusammen formuliert, dass nämlich etwas wie, die nennt es nicht so, sondern ich benutze den späteren freudschen Ausdruck, dass zu der politischen Ökonomie und ihrer Kritik auch die libidinöse Ökonomie, das heißt die Libido-Ökonomie, gehört, die untrennbar von den inneren Trieb, wenn man diesen Hilfsbegriff Freuds der Triebtheorie nehmen will, den Trieben oder mit Hegel gesprochen, den Leidenschaften, den Begierden und den inneren Imagines, den inneren Bildern der Menschen, die aber durchaus eine Funktion haben und auch eine Genese haben, die unlösbar ist von den politisch-ökonomischen und klassenmäßigen Funktionen und Rollen und so weiter. Das zusammenzusehen ist also ein wichtiger Schritt gewesen, der auch bei der Grundlegung der Methode des historischen Materialismus, wenn man sie mal so etikettieren will, bei Marx schon angelegt ist. Und auch von dieser Seite her ist es also ganz entscheidend, die Prozesshaftigkeit der Kategorie Proletariat vor Augen zu halten und es nicht erstarren zu lassen in Phänotypen, wie es halt gerade in der Linken, im Sprachgebrauch der Linken am Proletariat sagt, dann evoziert das eben immer noch den Blaumann mit dem Schraubenschlüssel in der Hand und meistens eben auch den männlichen Arbeiter der Hand oder irgendwelche Ingenieure oder irgendwelche Hafenarbeiter. Also diese verengten Vorstellungen von unmittelbaren Produzenten, die es auch gibt und die auch nach wie vor Segmente des sich ständig aber neu zusammensetzenden Proletariats sind, die werden leicht zu Bildern, die auch sich eng verbinden mit Fixierungen auf ein bestimmtes Bild von Männlichkeit oder von Geschlechterrollen und auf bestimmte Charaktermasken eben auch in so einer personifizierten, pseudokonkreten Weise. Und davon loszukommen wäre also erstmal ein wichtiger Schritt, um sich die Kategorie klarzumachen als ein Prozess, der sehr viele Erscheinungsformen annimmt, wie Marx ihn erstmal entwickelt hat. Kurzes Atem holen. Wie habe ich das noch Zeit?
Ja, wenn du den anderthalb Stunden bleiben möchtest, noch gute Stunde.
Gut. So. Eine kategoriale Grundfrage ist dann, ob das Proletariat, wie es so grob definiert worden ist, als eine historische Größe, als eine historische Klasse, die sich sehr stark entlang der Herausbildung des übergreifenden Momentes der abstrakten Arbeit in den Arbeitsformen der Gattung Mensch zeigt und da davon abhängt. Wir müssen hier bei Marx vor allem auf dieses, wie er es nennt, praktisch wahr werden, historisch praktisch wahr werden der Arbeit sans Phrase blicken, nämlich dass die Arbeit selbst immer mehr auch in dem Alltags- und Werkeltagsleben der Menschen in eine relative Unabhängigkeit von der konkreten Form, in der sie stattfindet und das konkreten Produkt, das sie hervorbringen muss, sich hineinbewegt, sodass relativ gleichgültig ist, welchen Job du gerade machst, du dich schnell einlernst, du schnell was anderes tust, dass die Grundtätigkeiten sich sehr angleichen aneinander, vereinfachen. Und da muss man kurz auf so einen Sprung in der Theoriebildung bei Braverman, wohl Ende der 60er Jahre war das schon, Entwicklungen, wie sich die qualifizierteren Arbeiten angleichen an die einfacheren Arbeiten, auch in der Bürotätigkeit. Das ist also auch empirisch immer weiter bestätigt worden, dass eine allgemeine Befähigung der Lohnarbeitenden in ihren Tätigkeiten tendenziell stattfindet, bei gleichzeitig höherer Qualifikation, die aber dazu führt, dass der Gesamtarbeitskörper oder wie Marx das nennt, das Atelier der gesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, gesellschaftlichen Gesamtarbeiters, dass das immer komplexer wird, immer schwieriger wird, komplizierter zu überschauen, dass der sogenannte General Intellect dabei eine zunehmende Rolle, also Produktivkraft, Wissenschaft und Technologie eine zunehmende Rolle spielen, eigentlich die beherrschende, koordinierende, strategische Rolle auch, in den immer konzentrierter und zentralisierter zusammenwirkenden Einzelkapitalen im Weltmaßstab und dass aber die einzelnen unmittelbaren Produzentinnen, aber auch die also nur sehr, sehr durch lange Vermittlungsketten mit der unmittelbaren Produktion verbunden sind in diesem Gesamtarbeiteratelier, dass die tendenziell in diesem ganzen Qualifikationsanstieg doch relativ dequalifiziert bzw. einfachere Arbeiten und immer gleichgültiger ihrem konkreten Inhalt nach werdende Arbeitsformen verrichten und es immer mehr darauf ankommt, dass sie überhaupt also verwertbar sind für irgendeine Arbeit als Arbeitskraft, dass die abstrakte Arbeit eben das übergreifende Moment ist und dass damit auch das Moment, was nicht das gleiche ist, der Arbeit sans Phrase, das heißt der Arbeit schlechthin, in den Vordergrund tritt, bei dem Selbstgefühl und dem Selbstbild der einzelnen Lohnarbeitenden. Ein anderes Problem, was damit eng verbunden ist, dass nicht alle Segmente der Arbeiterklasse und damit auch des Proletariats, wenn man die Arbeiterklasse als den ökonomischen Kern des Proletariats eher fast das Proletariat, darauf müssen wir noch kommen, mehr konnotiert als bloß plane ökonomische Kategorie. Dass also in diesem ganzen segmentierten, komplexen Prozess der Proletarisierung und der Herausbildung und Qualifizierung und Dequalifizierung der Gesamtarbeiterklasse nicht alle jetzt kapitalproduktiv direkt sind. Es gibt haufenweise, und damit beschäftigt sich das Marxische Werk, gerade in Theorie über den Mehrwert, hat er das in Auseinandersetzungen der Marx mit bürgerlichen Ökonomen, die behaupten wollten, diese und jene Kategorie ist überhaupt nicht kapitalproduktiv und damit auch überhaupt nicht produktiv, oder welche, die an für sich produktiv sind, stofflich sozusagen oder mit sogenannten Dienstleistungen was machen, sind aber nicht kapitalproduktiv, weil sie halt Lohnarbeit verrichten, aber kein Kapital produzieren damit. Diese Differenzierungen sind sehr wichtig, auch letzten Endes für das Bewusstsein, indem sie sich für die Einzelnen, die hier oder da im Atelier ihre Rolle als Lohnarbeitende spielen, natürlich im Bewusstsein niederschlagen, im Selbstbild, im Selbstwertgefühl, in der Konkurrenz zu anderen und auch in den Anstrengungen, das eine zu lernen, was man nicht kann oder verlernt zu haben, was man konnte. Und diese ganzen Probleme, die hängen auch mit dem Problem der produktiven Arbeiter zusammen, der produktiven Arbeit, die aber immer im kapitalistischen System kapitalproduktive Arbeit ist. Das ist ein Problem, was schon darüber hinausweist, darauf hinweist, dass die unmittelbare Funktion, die ein lohnabhängiger Mensch in diesem kapitalistischen Atelier hat, nicht zusammenfällt mit dem Selbstbild, den Begierden, den Bedürfnissen, den Fähigkeiten, die dieses Individuum als menschliches Wesen hat, das vielleicht etwas ganz anderes gelernt hat oder etwas ganz anderes kann oder das auch bestimmte nicht in seinem Job und in seiner gegenwärtigen Funktion aufgehende Qualitäten und Bedürfnisse in sich verkörpert und auch gesellschaftliche Fähigkeiten in sich verkörpert, sodass dadurch auch eine überschießende Dimension, eine übergreifende Dimension immer mitbeachtet werden muss, die Marx dadurch kategorial erfasst, dass für ihn die Gattung, das Gattungswesen und die unmittelbare ökonomische Funktion überhaupt nicht zusammenfallen, sondern gerade die historische Herangehensweise, wie Klasse sich herausgebildet hat, wie die moderne Klassengesellschaft sich herausgebildet hat, da zeigt Marx schon von Anfang an, und deswegen gibt es auch überhaupt gar keinen Bruch in dem marxischen Werk zwischen einem naiven, idealistischen, hegelianischen und irgendwie so romantischen Marx. Es gibt ja, Michael Heinrich zum Beispiel hat da also einen ganzen Schwall von Sachen in seiner Die Wissenschaft von Wert gebündelt, um Marx nachzuweisen, das ist ja ein ganz unwissenschaftlicher Marx, das ist ja der Marx vom Hegel her noch völlig verdorben und mit seinen Macken, Fetisch hat er dann zurückgenommen, aber so seine Vorstellung, der Mensch, ja, was soll denn der Mensch sein? Abstrakte Arbeit, ja, wie soll denn abstrakte Arbeit physiologisch sein? Das ist ja nicht abstrakt. Also da ist sehr viel Konfusion angerichtet worden. Es lohnt gerade auch, das kann man über Michael Mauke erschließen, der sozusagen das von Marx nicht in ein Band gebrachte Klassentheoretische so zusammengefasst hat, im Längsschnitt durch das marxische Gesamtwerk, der hat es ganz gut gezeigt, wie differenziert und wie stringent Marx gerade das von der Klassenbildung in der Geschichte und von der Klassenneuzusammensetzung und Veränderung des produktiven Gesamtarbeiters und des Gesamtlohnarbeiters, Gesamtlohnarbeiterin um diesen produktiven Gesamtarbeiter herum, zeigt, dass es sich nicht mit dem Menschlichen, was sich herausbildet als historisch, als genuin historisches Gattungswesen, dass sich das überhaupt nicht deckt, dass es damit nicht zusammenfällt, gleichwohl dieses Gattungswesen als eine Potenz und als ein Reservoir, könnte man sagen, für die Herausbildung des Kapitals und der Lohnarbeit, die also vom Kapital genutzt wird, auch ausbeutet, kann man ganz pauschal auch dazu sagen. Und das ist eine Sache, die führt genau zu dieser wichtigen Frage, wie denn das Proletariat sich letzten Endes selbst aufheben könnte, ob das aus sich selbst, aus seiner Widersprüchlichkeit als Teil des Kapitals selbst, also das variable Kapital an Teilen, wie Marx es auch nennt, rein ökonomisch bestimmt, aufheben kann, oder ob es das nicht kann, weil es eben gebunden ist. Marx hat dann das eine Bild im anderen Zusammenhang, nämlich mit der Kapitalakkumulation. Das ist eigentlich kein anderer Zusammenhang, sondern die Akkumulation des Kapitals, die den Arbeiter, den Lohnarbeiter fester an den an sich schmiedet als des, der, die Keile des Hephaistos, dieses olympischen Schmiedes, bei dem Helden Prometheus tun konnten, die sie an den Felsen geschmiedet haben. Noch fester ist also der einzelne Arbeiter an das Kapital geschmiedet, dadurch, dass eine industrielle Reservearmee entsteht und dass in dem Fortgang der Kapitalakkumulation dieser Zwang, sich zu verkaufen und sich auch zu verausgaben, um nur auch ja den Arbeitsplatz zu erhalten, sozusagen immer größer wird. Das ist eine Dimension. Aber die andere Dimension, die Marx gleichzeitig zeigt, ist das, was das Kapital in der Lohnarbeit und vor allem innerhalb der Lohnarbeit als ein nicht in der Lohnarbeit aufgehendes sowohl hervorruft, erzeugt, als auch unterdrückt, verstümmelt. Marx hat das vor allem sehr, sehr bildhaft treffend ausgedrückt, als er das Manufakturwesen untersucht. Und das Manufakturwesen ist der Grundriss schon der großen Industrie überhaupt, ist der Grundriss aller Formen der späteren Produktivkraftentwicklung in der kapitalistischen Form, also weit über die Fabrik hinaus, über das hinaus, was man die fordistische Periode genannt hat. Es ist eine Fesselung des einzelnen individuellen Arbeiters, Arbeiterin an die Produktionsinstrumente, was immer das auch seien, die in einem Zuge ungeheure Fähigkeiten in diesen Arbeiterwesen erweckt, hervorruft, eine Welt produktiver Triebe und Anlagen erzeugt und hervorruft und hervortreibt, treibhausmäßig sogar, und im selben Zuge auch diese Welt produktiver Triebe und Anlagen auch wieder vernichtet, verstümmelt, zurückstaut, brachliegen lässt und verwüstet. Und das ist eine Widersprüchlichkeit, die im Produktionsprozess von Kapital und Lohnarbeit als mehrwertproduzierender, kapitalproduzierender täglich und stündlich vor sich geht, die auch schon eine Widersprüchlichkeit, ein nicht identisches von Kapital und Lohnarbeit setzt, will man mit Hegel sagen, die nicht aus der Welt zu schaffen ist und in der natürlich immer jede Klassenanalyse, die darauf setzt, wie kann die Proletarität sich selbst auf, sozusagen aus dem eigenen Schopf, aus dem Sumpf ziehen, die muss natürlich auf eine solche Widersprüchlichkeit, Nicht-Identität schauen, was häufig nicht geschieht. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, ich will jetzt nur auf Postone verweisen, der also da sehr schulbildend auch war, und dass diesen Gedanken, dass doch das in seinem Kapitel über das Proletariat in Labor, Time and Social Domination vor allem festgeklopft hat, im Kapitel des Proletariat, was sehr überschaubar ist und klar ist. Und wenn ich mich da nicht furchtbar irre, wird doch da so argumentiert, dass das Proletariat konstitutionell nicht in der Lage sein kann, logisch nicht in der Lage sein kann, das Kapitalverhältnis aufzuheben, aufzukündigen und seine Proletarität aufzukündigen, weil es eben nur ökonomisch Bestandteil variabler Kapitalanteil selbst ist und deswegen auch ein Interesse entwickeln müsste. Eine solche Argumentation ist wirklich im schlechten Sinne strukturalistisch geworden, indem sie nur eine Momentaufnahme, und zwar eine Oberflächenerscheinung, einen Ist-Zustand, einen momentanen, fixiert und nicht auf die Genese und die immanenten Widersprüche in diesen Menschen, die solche Funktionen und Agenten des Lohnarbeit im Rahmen des Verhältnisses Lohnarbeit und Kapital sind, darstellen und die praktisch auf diese eine Funktion fixiert und reduziert. Also genau das, was ja die wirkliche kapitalistische Produktion auch macht, aber nicht so erfolgreich macht, dass es nicht ständig auch Widerstand gegen diese Fixierung und Reduzierung geben würde. Der könnte dann praktisch nicht erklärt werden. So, es ist also ein bisschen wirr zusammengeknollt bei mir, weil ich versucht habe, das alles nicht so in so einer Streckung, wie ich das eigentlich entworfen hatte, sondern etwas komprimiert zu bringen. Wie viel Zeit ist jetzt noch?
Naja, ich sage mal eine gute halbe bis dreiviertel Stunde. Das ist, glaube ich, ganz ratsam, ein Ende zu finden. Ja.
Ja, die Frage, ob das Verhältnis Kapital und Lohnarbeit jetzt nur eng in einer Momentaufnahme ökonomisch bestimmt wird und sozusagen auch aufgedröselt werden kann, in seinen Widersprüchlichkeiten, in seinen Nicht-Identischen, ist auch wiederum eine kategoriale Frage, wie man mit dem, was Hegel die Reflexionsbestimmungen nannte und was Marx sehr bewusst eingesetzt hat, umgeht. Nämlich, ich will jetzt keinen riesen Exkurs über diese nicht ganz einfache Reflexionslogik von Hegel hier bringen, das ist unmöglich, aber doch so viel dazu, dass das Auseinanderreißen des spiegelentsprechenden und des auch spiegelverkehrten Verhältnisses von Kapital und Lohnarbeit und von Proletariat und Kapital, dass dieses Auseinanderreißen und dieses Festhalten dieser dialektischen Dualität, das heißt also einer wechselbestimmenden, nicht einer auseinander, gegeneinander überstehenden bloß, sondern einer ineinander verschlungenen, aufeinander einwirkenden Identität und Bestimmung, dass dieses Reflexionsverhältnis nicht oder falsch gefasst worden ist. Das hat zu sehr großen Problemen geführt, um dem Proletariat sozusagen zu einem Klassenbewusstsein zu verhelfen. Und eines der berühmt-berüchtigten Beispiele, gerade in einer revolutionären Phase des Aufschwungs des Proletariats in einen Zugriff auf die Bemächtigung der Gesellschaft, der Produktionsmittel im Ausgang des Ersten Weltkrieges im 20. Jahrhundert in Europa, in der Sowjeträterevolution in Russland und drumherum und vor allem auch in Ungarn, in Deutschland, in Norditalien und es gibt andere Beispiele. Da ist in diesem Aufschwung vergessen worden, dass die ja, die Verinnerlichung auch der Beziehung zum Kapital und dem das Kapital garantieren müssenden Rechtszustand und dem Staat, der Staatlichkeit, dass das eine viel vermitteltere und viel langwieriger aufzudröselnde Beziehung ist, als man dachte. Es lief nämlich sehr schnell in die, vor allem in der Sowjetunion, Richtung, dass das Proletariat versucht hat, durch eine schon selbst im Keim staatsförmige Form der Organisation, wir denken an die Bolschewiki vor allem, als ein Modell, dann selbst einen Staat, seinen Staat, seinen Arbeiterstaat zu errichten, was in sehr schneller Zeit, innerhalb von keinen 10 Jahren, zu einem neuen Akkumulationsregime der staatlich, direkt staatlich betriebenen Kapitalakkumulation, die sich auch als ursprüngliche sozialistische Akkumulation verstanden hat, geführt hat und die Arbeiterklasse sozusagen vollkommen gearscht war, genau das Gegenteil von dem erreicht hatte, was sie eigentlich durch diese Revolutionsanläufe mit sehr großen Opfern jahrelang gebracht hatte. Anfang der 20er Jahre, als diese Revolution nähere Aufschwungsphase noch sehr die Gemüter bestimmt hat, da hat Lukács das Buch Geschichte und Klassenbewusstsein geschrieben, das diese ganze Auffassung ausgedrückt hat, eine fast schon messianisch-utopische Auffassung des Zugriffs des Proletariats auf die Gesamtgesellschaft, auf die Produktionsmittel und auch auf die Machtorgane und eigene Machtorgane, die in Kürze sich selbst auslieferten einer neuen Staatlichkeit, einem neuen bürgerlichen Regime der Akkumulation. Und das ist ganz deutlich an der falschen und an der kruden Auffassung des Reflexionsverhältnisses von Kapital und Lohnarbeit festzumachen. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Da könnte man verweisen auf so einen Band, der gerade rausgekommen ist im Zeil-Raffer-Lag, wo dieses Problem der Lukácschen Verdinglichungstheorie, die damals 1923 entwickelt worden ist, und wo es immer um das Klassenbewusstsein des Proletariats in der damaligen Aggregatzustand sozusagen sich handelt und die Illusionen, die damit verbunden waren, dass das so hauruck geht und wie das Kapital sich wiederherstellt, wie die Verdinglichung nicht überwunden werden kann, die in diesem Lohnarbeitkapital in diesem automatischen Subjekt und diesem automatischen Objekt, wie Marx es nennt, sich ineinander projiziert. Das Kapital ist laut Marx eine Folge der Projektion der Arbeit, der Lohnarbeit, der Kräfte der Arbeit auf diese fremde Macht, die sich Kapital nennt, eine Wegprojektion des Proletariats, seiner Kräfte, seiner Vermögen auf diese Form Kapital, die dann zurückkommt, diese Lohnarbeiterklasse beherrscht, sie überhaupt zur Klasse macht, sie als Klasse reproduziert und dadurch das Subjekt-Objekt-Verhältnis in diesem Automaten ständig umschlagen lässt. Eigentlich ist die Arbeiterklasse das Subjekt rein ökonomisch, dieses Kapital produziert, aber sie tut es so projektiv in einer Reflexionsbestimmung zum Kapital, dass sie es wieder als fremde, feindliche Macht sich selbst gegenüber erzeugt. Das ist also eine kategoriale Frage der Reflexionsbestimmungen, wie das aufzulösen wäre. Anders ist das von den Situationisten etwa gemacht worden. Die haben diese Fixierung, dieses Festhalten in den dual sich gegenüberstehenden Polen nicht mitgemacht, sondern sie haben tatsächlich das Proletariat als etwas bestimmt, was nicht sich selbst nur als Ware erkennen muss, als wahre Arbeitskraft, irgendwie durch so ein mystisches Wunder, wie Lukács selber später sagt, muss die wahre Arbeitskraft sich selbst als Ware erkennen. Dass das nicht hinreicht, ist bald klar geworden, sondern dass etwas, was nicht immanent ist, dieser wahren Beziehung, etwas, was eben dieses Gattungswesen als überschießendes und auch diese weltproduktive Triebe und Anlagen in der wahren Arbeitskraft, also in diesen lebendigen Menschen, darstellt, dass das dazu führen kann, und der einzige Faktor auch ist, der diese Reflexionsbestimmung auflösen kann und die Reflexion in eine Selbstreflexion auch dieses Verhältnisses, dass das Subjekt nicht Objekt weiter spielen muss, sondern dass es zum wirklichen Subjekt der Geschichte werden kann und diese Produktionskräfte und Produktionsvermögen selbst in die Hand nehmen kann und nicht als auf ein Kapital in eine fremde Macht projizieren muss. Diese Auflösung von Reflexionsbestimmungen ist dabei wichtig. Ein Punkt ist manchmal ein Sprung, der ebenfalls bei der Kategorialität von Proletariat zu verheerenden Folgen geführt hat, wenn man versucht hat, das Proletariat als eine Klasse, die eine historische Mission erfüllt, indem sie immer gerade drauf los seine Kämpfe führt und das Proletariat eines Tages und nach der Devise so oder so die Erde wird rot, auf jeden Fall das Kapital immer weiter zurückdrängt, sozusagen um den Logos jagt. Man hat auch manchmal bei operaistischen Theorien diesen Eindruck, dass das Kapital ständig auf der Flucht ist. Also eine doch sehr geschichtsoptimistische und letzten Endes deterministische Auffassung von dieser Prozesshaftigkeit. Die ist dadurch faktisch gebrochen worden, nicht nur, dass dieses Proletariat, das sich als eine politische Bewegung rekrutiert oder organisiert erstmal hat, wie so eine, rekrutiert sage ich, weil sie sich wie so eine Armee großenteils in der europäischen Geschichte organisiert hatten. Auch in China, in anderen Regionen ist das in einer sehr, fast möchte man sagen, militaristischen Weise geschehen. Im 20. Jahrhundert diese Selbstorganisationsversuche des Proletariats, aber sie sind in der Regel, da könnte man jetzt keine Ausnahmen, bis auf kurz aufflammende Sachen, wie etwa in Spanien oder in, sagen wir mal, in der Kulturrevolution in China diese andere subkutane Kommunebewegung gegenüber der offiziellen Kommunebewegung des Maoismus und dieser Cliquen dort. Da gab es auch eine echte Shanghaier Kommune ein paar Wochen lang und eine Kantoner Kommune. Solche Sachen, die man erstmal untersuchen muss, was waren da für wirkliche soziale Bewegungen der Proletarisierten selbst auch. In Selbstorganisationsformen, die heute sehr eindrucksvoll sind, wenn man näher hinguckt, wenn man die ausgräbt, am Werk. Also die wirkliche Bewegung, den bestehenden Zustand tatsächlich immer wieder aufgehoben hat für Momente. Aber im Großen und Ganzen war, wie die Situationisten auch das mal feststellen, hat die Arbeiterbewegung als revolutionär sich verstehende einen schlechten Anfang gehabt im 19. und 20. Jahrhundert und hat eigentlich eine säkulare Niederlage erlitten. Diese Margen sind eben, die man da nennen muss, sind die Konterrevolution des Stalinismus, den muss man zuerst sogar nennen, weil die Enteignung des Proletariats in Russland durch die Bolschewiki, durch diese Organisationsform sehr bald, schon Anfang der 20er Jahre, eingetreten war gegen die Sowjets, also mit dem Datum Kronstadt etwa, die Niederschlagung des Kronstädter Rates durch die Bolschewiki, ist da lässt eine Periodisierung zu vom Umschlagen der Revolution in eine Konterrevolution in der proletarischen Perspektive der Selbstaufhebung. Und von da war dann der Aufstieg des Stalinismus sozusagen, der Weg war geebnet. Und daraufhin war dann auch gleich eine, das hat mit diesen Sachen, die sich ein Nolte jetzt ausgedacht hat, nur oberflächlich zu tun, als eine Art Reaktion auf diese stalinistische Konterrevolution war dann auch diese faschistische Konterrevolution. Es war aber eine Wechselwirkung, weil ja die mussolinische faschistische Konterrevolution sozusagen erfunden worden ist, auch Anfang der 20er Jahre. Aber so dieses nationalsozialistische Modell hat sehr viel dem Stalinismus abgeguckt und umgekehrt. Es ist also eine Verschränkung der Konterrevolution, ohne die einfach gleichsetzen zu wollen. Das eine geschah natürlich im Namen der Emanzipation der Arbeiterklasse, im Namen von der Mission des Proletariats und so weiter. Und das andere geschah im Namen dessen, dass man 1789 ausradieren wollte und voll zurück in die Naturgeschichte und im Namen des Rassismus und des Antisemitismus. Insofern ist das natürlich nicht gleichzusetzen, aber es ist eine Wechselwirkung dieser konterrevolutionären Formen gewesen, die zu einer ungeheuren säkularen Niederlage dieser proletarischen Revolutionsanläufe im 20. Jahrhundert geführt hat. Und um die ganze Sache noch schlimmer zu machen und noch das Desaster noch trostloser zu machen, ist ja dann unter Duldung der Arbeiterklasse in Deutschland die Katastrophe herbeigeführt worden, gemacht worden, nämlich das hebräische Wort, die Shoa, sagt ja auch, dass die Katastrophe, diese industrielle Massenmord an einem Teil der Menschheit, die stigmatisiert worden sind, zum Sündenbock und zum Menschheitsfeind und so weiter. Und in denen sich als einer Projektion für diesen nationalsozialistischen antisemitischen Wahn, diesen modernisierten, ja sowohl die Figur des Kapitalisten als auch die Figur des proletarischen Revolutionärs und der proletarischen Subversion verschmolzen haben, überdeterminiert, wie das in der Freudschen Traumtheorie heißt, überdeterminiert, überblendet, in eine Figur worden sind und versucht worden sind, auszurotten, industriell zu rotten. Das ist eine Katastrophe, die die ganze Gattungsgeschichte sozusagen zerrissen hat, die alle Selbstbilder und Projekte des Fortschrittes, der Vergesellschaftung der menschlichen Gattung erstmal völlig in den Sand gesetzt hat, völlig gestoppt hat, völlig fragwürdig erscheinen lässt. In der Qualität, es geht gar nicht so um Aufrechnen, in welches Regime jetzt mehr Hekatomben von Menschen zerstört, vernichtet, verheizt und so weiter hat, sondern es geht um diese Qualität und das ist also auch ein Bruch nicht nur der Gattungsgeschichte, sondern es ist ganz klar ein Bruch vor allem eben der proletarischen Revolutionsgeschichte, die gedacht hatten, sie können immer einfach so weiter kämpfen und würden dann das Kapital irgendwann besiegen und Rassismus und all das auch mit ausrotten. Stattdessen sah die deutsche Arbeiterklasse buchstäblich zu oder war ohnmächtig in den Teilen, die weiter kämpften gegen die 1933 eingesetzte Konterrevolution, dass das geschehen konnte. Und damit ist auch das ganze Geschichtsbild, die ganze geschichtsphilosophische Auffassung von Proletarität verändert worden. Dafür steht hauptsächlich, der das am klarsichtigsten formuliert hatte, ist sicherlich Adorno, ist die kritische Theorie von Adorno und anderen, der schon 1940 feststellte, in dem Brief ist das sehr gut prägnant formuliert, den dann Horkheimer schrieb, dass offenbar die Vorstellung der ganzen bürgerlichen Ideologie, dass der Feind das Proletariat sei, und die Vorstellung aller fortschrittlichen Elemente der bürgerlichen Gesellschaften, vor allem der Proletarisierten selbst, dass man das Subjekt einer solchen Revolution sei und dass man auch der Feind im Belagerungszustand, wie Benjamin das ausdrückte, der kapitalistischen Klassen Konstellation sei, dass man da der Feind des Kapitals ist, dass das sich verschoben hatte und dass zu diesem Weltfeind plötzlich die Juden oder der Jude, das Judentum erklärt worden ist. Und deswegen musste alles, was, wie Adorno sagte, alles, was wir bisher von der kritischen Theorie her als das Proletariat verstanden und gefasst haben, das müssen wir jetzt plötzlich, diese Verschiebung in Bezug auf die Juden verstehen, auf die sogenannte Judenheit, auf dieses Phantom, das da konstruiert worden ist. Und von daher war auch eine ruckartige Verschiebung der Fall auf diese Fragen, die anfangs genannt wurden, auf diese libidinöse, das heißt die psychoanalytisch nur zu erklärende, wenn überhaupt, Dimension dieses ganzen Prozesses. Und diese gigantische Verschiebung in der Mitte des 20. Jahrhunderts hat eine Sache aufgerissen, die schon Marx ganz energisch am Ende des Kapitalband 2 als Gesetz der allgemeinen, als das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation formuliert hatte, nämlich diese Ambivalenz des Proletariats, weil nämlich auf dem einen Pol, in dem der kapitalistische Reichtum sozusagen projiziert wird als fremde Macht gegenüber dem Proletariat, von ihm selbst aufgebaut, erzeugt, auf dem anderen Pol, dem des Proletariates selber, auch dann direkt proportional Dummheit, moralische Degradation, Verkommenheit, Barbarei, Marx benutzt da ganz prägnante Ausdrücke dafür, ebenfalls anwächst. Und diesen Überhang, dieses tote Gewicht, das Marx vielfach geschildert und klar vor Augen geführt hatte, hat demnach, 50 Jahre nach Marxens Tod, ist durchgeschlagen und hat diesen Bruch, diesen Riss, das sind Metaphern dieser geschichtlichen Entwicklung, damit auch der ganzen Geschichtsauffassung vom Proletariatsprozess erstmal zerbrochen, zerschlagen. Das ist eine Sache, die ist so gravierend dafür gewesen, dass man lieber das Proletariat, die Kategorie des Proletariats verabschiedet hat, dann danach, nach 1945, namentlich in Deutschland, als sich mit diesem Prozess auseinanderzusetzen, und die Kategorie des Proletariats nicht verabschiedet haben, verdrängen dann einfach das, was geschehen war. Und das heißt, diese Ambivalenz des Proletariats ist sich bisher noch nicht sozusagen, jetzt sage ich mal so simpel, vom Standpunkt des Proletariats oder aus dem Blickwinkel des Proletariats, es geht nicht um Standpunktdenken, sondern das Prozessuale, was ist geschehen, ist das noch gar nicht angegangen, noch gar nicht wirklich erforscht worden. Es ist eher von bürgerlicher Seite erforscht worden, um die Zivilisation, um die bürgerliche Mission, den zivilisatorischen Prozess des Kapitals und wie Marx es nennt, um das zu halten gegenüber diesem Einbruch von Barbarei, der aber auf dem Boden der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt erst entstehen konnte. Und dieses Problem des Antisemitismus als eine Alltagsreligion, die noch auf dem aufsitzt, was Marx am Ende des Kapitalband 3 gerade an der Schwelle zu einer Klassenanalyse von den Erscheinungen her, also was beruht auf den Fetischformen Grundrente, Lohnarbeit und zinstragendes Kapital, was beruht da auf, was ruht darauf für eine Vorstellung von Klassen, dass diese Personifizierung, die ja Madame La Terre, Monsieur le Capital und für die Lohnarbeit könnte man auch noch eine metaphorische Figur, eine Personifizierung eigentlich ersinnen, oder finden, dass das alles zu einer ganz geschachtelten und sich weiterentwickelnden, rapide weiterentwickelnden Gestaltung der Fetischformen des Kapitalismus geführt hat, die genau in diese antisemitische Richtung, schon zu Marx-Zeiten, also eine Massenbewegung des modernen Antisemitismus, diesen verkehrten, falschen Antikapitalismus, wie es sich schon in den 70er Jahren, 80er Jahren verstand in Deutschland und in Frankreich und in anderen Ländern, aber vor allem in Deutschland eben diese Revolution, die eine Konterrevolution ist, die das Kapital oder die abstrakte Arbeit vernichten will in Form von Personen. Das ist also eine ungeheure Fehlentwicklung, die da eingetreten ist und die direkt aus der Ambivalenz des Proletariats ökonomisch auch diesem Verelendungsgesetz der allgemeinen Akkumulation entspringt. Das war schon absehbar. Marx hat selbst mal angesichts des amerikanischen Bürgerkriegs Anfang der 60er Jahre gesagt, wir haben seit 1948 eigentlich gelernt, dass es mit den Revolutionen nicht so einfach ist, sondern welche Rolle die Dummheit in den Revolutionen spielt und wie sie von Lumpen exploitiert werden, diese Revolutionen. Aber dabei blieb es und diese Forschung, die Rolle der Dummheit, und da sind wir wieder mitten in der libidinösen Ökonomie drin, die ist bisher immer ausgeklammert, ist irgendwelchen bürgerlichen Psychologien zugewiesen worden. Man hat dann zu sehr ökonomistisch sozusagen geguckt, was die Beweggründe sind. Das gehörte zusammen. Ich will jetzt hier erstmal Break machen, es ist 8:30, kann auch noch weiter das in andere solche Richtungen treiben. Eigentlich wollte ich ja auf bestimmte Theoriestränge, die verschüttet sind oder die bisher noch nicht aufgearbeitet sind, zum Teil unbekannt, zum Teil sehr klassisch, Rosa Luxemburg etwa und so weiter, hinweisen, was das hergeben würde, um diese Kategorie des Proletariats weiter zu vertiefen und zu erforschen in dieser historischen Entwicklung. Und da kann ich das aber im Moment, mache ich das jetzt bei der libidinösen Ökonomie, bei dem ganz gänzlich unbekannten eigentlich immer noch Fenichel-Kreis. Der hat in enger Parallelität auch im Exil der USA zu der kritischen Theorie Adornos und Horkheimers und Erich Fromm war auch noch anfangs dabei und andere ließen sich aufzählen und etwas abseits, aber eng verbunden damit, also räumlich hat das nicht bis USA geschafft, Walter Benjamin, aber eng verbunden mit der kritischen Theorie, auch eigener Prägung. Mit diesem Strang verbunden hat auch der Fenichel-Kreis, Barbara Lontosch ist da zu nennen und Edith Jacobson und andere, die auch zum Teil in Deutschland, also die ihre Mühe hatten, aus Deutschland rauszukommen, aus dem Nazi-Deutschland. Und diese amerikanische Entwicklung der kritischen Theorie hat auch die psychoanalytische, kommunistische, von Marx her untersuchende Analyse des Antisemitismus energisch damals begonnen. Das macht sich fest an dem, zum Glück ist das auch als Fischertaschenbuch zu kriegen, immer noch Sammelband über die Los Angeles-Konferenz über Antisemitismus und Psychoanalyse. Und auf diese Untersuchungen, die Otto Fenichel namentlich gemacht hat, zum Antisemitismus, wollte ich noch hinweisen. Da ist nämlich alles nochmal drin aufgerissen und aufgegriffen, was die Schwierigkeit des Proletariats ausmacht, wenn man es nicht bloß als den Arbeiter, der Kapital produziert und aufs Pflaster geworfen wird, das ist diese berühmte enge und klare und harte innere Definition, die Marx im Kapital in einer Fußnote ganz spät so nebenbei gibt, die entscheidend ist, wir verstehen unter Proletarier, nicht das Proletariat, unter Proletarier den Lohnarbeiter, der Kapital produziert und es Früchte tragen lässt und aufs Pflaster geworfen wird, wenn er nicht mehr gebraucht wird, so, Punkt. Und über diese ökonomische und das heißt auch ökonomiekritische Bestimmung hinaus, ökonomiekritisch, weil nämlich für die Ökonomie der Mensch, der seine Arbeitskraft nur verkaufen kann und sonst kein Eigentum an Produktionsbedingungen gesellschaftlichen hat, darin sozusagen verstümmelt wird und reduziert wird auf diesen Lohnarbeiter. Das ist selbst schon eine Kritik der politischen Ökonomie, die Marx in dieser Definition gibt. Die muss nun weitergeführt werden, indem dieses humanistisch-realistische Potenzial, wie Marx das frühzeitig noch genannt hat, auch mobilisiert wird. Und das geschieht ganz maßgeblich durch die Untersuchung der inneren Widersprüchlichkeit der Proletarisierten, des proletarisierten Individuums in seiner Lebenssituation und immer als gesellschaftliches Individuum. Ein Schlüsselformel von Marx, die noch gar nicht so richtig scharf gemacht wird, das gesellschaftliche Individuum, manchmal auch sogar das Gesellschaftsindividuum. Das Individuum wird nie, wie bei Max Stirner oder wie bei so Robinson Naden, einfach nur isoliert herausgeschnitten. Es ist immer ein Knotenpunkt, ein Schnittpunkt, in der Polarität von Individuum und Reproduktionstotalität der Gesamtgesellschaft oder einer besonderen Gesamtgesellschaft, einer bestimmten Region, einer bestimmten Geschichtsphase, dass immer eine Teiltotalität der Gattung ist, die sich reproduziert schließlich im Weltmarkt, also eine wirkliche Gattungstotalität, also eine Gattung an sich, die im Weltmarkt schon hergestellt worden ist, die als Weltgesamtarbeiterklasse schon existiert, aber blind und unbewusst drauf losproduziert. Und dem Individuum, was ein solches Exemplar, ein solches Gattungsexemplar als Partikularität ist, aber genau den gleichen Widersprüchen wie in so einer kleinen Monade tatsächlich unterworfen wird. Und was in diesem Individuum, in diesem Persönlichkeitspol zum Gattungspol, nie auch in der Reflexionsbeziehung zueinander zu untersuchen, passiert, das ist der Gegenstand der libidinösen Ökonomie oder eben der Psychoanalyse als analytische Sozialpsychologie gefasst. Und da hat Fenichel gezeigt, in den geheimen Rundbriefen des Fenichel-Kreises oder in solchen Ansätzen, in vielen Aufsätzen und in diesen Ansätzen der Los Angeles-Konferenz, dass die Proletarität eine ständige Herstellung und Reproduktion eines infantilen Status für den Menschen bedeutet, der proletarisiert ist oder proletarisiert wird. Auch wenn das ein solcher Mensch nicht anders kennt. Und die meisten Menschen kennen es überhaupt nicht anders, als dass sie eben ihre Arbeitskraft als Ware verkaufen müssen und sehen müssen, wo sie damit bleiben. Und dass das größte Unglück ist in dieser Gesellschaft, noch nicht mal die Arbeitskraft als Ware verkaufen zu können. Und dass da eine solche Gläubigkeit, eine infantile Regression sozusagen fixiert wird, die einer Ödipalen, wie das die Psychoanalyse ansetzt, das heißt, es ist ein schwieriges Modell, dieses Ödipus-Modell, einer infantilen Elter-Kind-Beziehung analog ist oder mehr als analog ist. Nämlich macht sich fest, etwa der Vaterstaat muss für mich sorgen oder der Arbeitgeber, der mich ernährt, der mir einen Arbeitsplatz gibt, mein Arbeitgeber. Also in solchen Bildern, mehr als bloße Floskeln, sind verlogene Floskeln der Arbeitgeber. Das ist natürlich der Kapitalist, der nicht die Arbeit gibt, sondern die Arbeit nimmt und ausbeutet und Mehrwert daraus saugt. Das ist natürlich, müsste eigentlich Arbeitnehmer heißen. Wobei es nicht um die Arbeit, es geht um die Arbeit, aber letzten Endes muss man genau differenzieren zwischen Arbeitskraft und der Arbeit, die von dieser Arbeitskraft, diesem Arbeitsvermögen geschaffen wird. Das gleiche ist auch Ödipal im Kern, das Modell bei Freud, deswegen greift er zum Ödipus-Modell, der Kern des freudschen Ödipus-Komplexes ist ein Kastrationssymbol. Das heißt, etwas, das dann naturalisiert wird, anatomisch, physiologisch und so weiter, Geschlechtsunterschied, aber was nur als symbolische Repräsentation für etwas steht, eine naturalisierende, für ein Vermögen, für ein etwas, was ich habe oder nicht habe, gesellschaftlich habe, das wird so empfunden, dass ich es entweder verlieren kann, dass mir es weggenommen, abgeschnitten, geraubt, abgebissen oder sonst was werden kann. Ja, also in dieser primitiven, unbewussten, das ist ja Patientenmaterial von 100 Jahren inzwischen auch, das ist ja nicht erfunden worden von so einem Psychoanalytiker, sondern das ist ja das Material, das klinische Material, was immer wieder dieselben Sachen bildlich und an Phantasmata sozusagen auf den Tisch bringt. Wie Fenichel auch betont, geheilt werden können diese vielen Neurosen und Psychosen, die zunehmen in der im kapitalistischen Unglück, schwerlich in der Kapitalismus, sind die Mittel nicht dafür da. Erstens werden sie immer wieder neu hervorgebracht, aber das einzig Gute bei der psychoanalytischen Praxis, wenn sie sorgfältig ist, ist das klinische Material, was sie sammeln kann. Einfach die Forschung, was mit den Menschen passiert und wie die Menschen leiden, erkranken an den Verhältnissen. Und so ist das Verlieren, die Angst, ein Vermögen zu verlieren, was ich aufbieten muss im Arbeitsprozess, in dem mich verkaufen gegenüber den anderen Menschen täglich und stündlich, in den Bildern und Selbstbildern. Oder das Gefühl, das Minderwertigkeitsgefühl, ich hätte dieses Vermögen von Geburt aus gar nicht. Ich sei sozusagen schon kastriert, dieses Vermögens. Und das auch wieder naturalisiert und in Geschlechterkörperbildern fixiert. Das sind Fetischformen, und Personifizierungen von sozialen Verhältnissen, die dazu führen, und das wäre dann sozusagen, was Fenichel und Adorno auf ihre Weise immer wieder versucht haben, dass Proletarisierte in einer von diesen Ängsten beherrscht, dann eine Revolte, die in ihnen immer wieder, und Rebellionen und Gesten der Revolte gegen dieses Kapitalverhältnis, gegen die Vernichtung und Verstümmelung der weltproduktiver Triebe und Anlagen, gegen andere richten, dass die erlaubte Revolte eine Doppelfunktion erfüllt, sozusagen als sekundären Krankheitsgewinn. Und dass daraus sich auch sehr stark die Universalität in der Weltmarktgesellschaft, in der kapitalistischen Weltgesellschaft, dieses Ausbreiten, dieses epidemische Ausbreiten, weit über diese deutschen Verhältnisse, der besonderen deutschen Misere, der deutschen Knechtseligkeit, die extrem war, seitdem die erste und letzte deutsche Revolution, nämlich der Bauernkrieg, derartig in Blut erstickt worden war im 16. Jahrhundert, dass sozusagen in Deutschland für immer die Revolution ausgetrieben worden ist. Wahrscheinlich ist das niemals in dieser Mentalität, wie Deutsche eben auch heute noch in diesem Raum erzogen werden, in dieser Knechtseligkeit, dieser Staatsgläubigkeit, ist wahrscheinlich nie wieder, also das, die müssen wirklich, da müssen andere Menschen hier, die anders drauf sind, die woanders herkommen und so weiter, das ist wirklich ein Dunghaufen, das ist also gesellschaftlich ist das wohl ziemlich hoffnungslos nach allen Erfahrungen, aber diese Sache wird epidemisch auch im Weltmarkt, auch in anderen Formen der Autoritätshörigkeit, der Religiosität, der Staatsgläubigkeit, der Gemeinschaftssucht, kann man fast sagen, solcher Menschen auch in neuen Formen entwickelt sich weiter. Und es wird immer wieder dieser Sündenbock nach der Frage, wie der Tef Clausen mal sagt, die Urfrage des Antisemitismus, wer ist an meinem Unglück schuld, wer, wo ist die Menschengruppe, wo sind die schuldigen Personen, die ich vernichten kann. Das ist eine Revolte, die nach unten geht, die konformistisch ist, das ist die Gefahr in der Ambivalenz des Proletariatsprozesses, mit der, also der man sich stellen muss, wenn man sich fragen, das wäre jetzt der zweite Teil, das können wir morgen vielleicht im Kurs machen, die Fragen, was sind denn nun die Ansätze und die Ansatzmöglichkeiten für Klassenbewusstsein und Selbstorganisierung zur Selbstaufhebung dieser Klasse, die bisher gefunden worden sind oder aufgewiesen worden sind. Und da wäre dann über die situationistische Option und demgegenüber wieder die Adornosche Linie über Kral und so weiter ein Wort zu verlieren. Das haben wir alles in dem Reader. Dann habe ich das die allerwichtigsten Sachen, auf die es mir ankam, so skizziert. Das war nicht so gelaufen, wie ich es geplant hatte. Ein bisschen schwallartig, ein bisschen wirr und komprimiert. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, worum es wohl geht, wenn man diese Kategorie zu entfalten versucht. Und das ist etwas anderes, als was gut ist und was großartig und notwendig ist, als die soziologischen und empirischen und phänomenologischen Untersuchungen. Ja, so weit vielleicht erstmal. Danke für eure Geduld.